Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben gerade eine Predigtreihe und da geht es darum, wie Gott uns innerlich erneuert, wie wir Menschen werden, die ihm gefallen, die ihn ehren, die das Wesen von Jesus widerspiegeln. Es geht um Erneuerung unseres Charakters. Und in welche Richtung Gott uns verändern möchte, dafür gibt es in der Tradition 7 klassische Tugenden, werden sie genannt, Charaktereigenschaften. Letzte Woche ging es um den Mut und die Tapferkeit. Heute geht es um das Maßhalten, die Besonnenheit. Ich hatte vor einigen Jahren ein Treffen mit Anselm Grün. Er hat hier einen Vortrag gehalten. Er ist ja sehr berühmt in der christlichen Welt. Und er ist ja Benediktinermönch, also er kennt das Mönchtum gut, hat auch viele Bücher darüber geschrieben. Und ich hatte unerwartet eine Stunde Zeit mit ihm, weil er zu früh gekommen war. Und ich habe ein interessantes Thema mit ihm besprochen. Und vielleicht schreibt er, hat er schon längst ein Buch darüber geschrieben oder ich schreibe mal eins, aber jedenfalls gibt es darüber heute eine Predigt. Nämlich, es gibt 3 Grundprinzipien des Mönchtums, nach denen funktionieren die alle. Die sogenannten evangelischen Räte. Und ich hatte entdeckt und mich darüber mit ihm unterhalten und er war der gleichen Meinung, dass man von diesen 3 Grundprinzipien, dass man sie in veränderter Form auf das Leben der Christen in unserer Zeit, im Alltag, so wie ihr lebt, wie ich lebe, übertragen kann. Und alle 3 sind auch Erläuterung dessen, worum es heute geht, nämlich um diese Tugend der Besonnenheit oder auch der Selbstbeherrschung. Im 2. Timotheusbrief heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Den Geist der Selbstbeherrschung, kann man auch sagen. Und diese Besonnenheit, diese Selbstbeherrschung, dieses Maßhalten, das zeigt sich in diesen 3 Lebensformen, die die Mönche verinnerlicht haben. Armut, Keuschheit und Gehorsam. Und liebe Freunde, das ist auch in unserem Leben aktuell. Nicht so, als wärst du ein Benediktinermönch, aber in anderer Weise. Armut, Keuschheit und Gehorsam. Armut, damit ist nicht gemeint, dass wir leben müssen wie die Franziskaner, die nur betteln und keinen eigenen Besitz haben. Aber es ist damit gemeint, dass wir genügsam werden, uns genügen lassen an dem, was Gott uns gibt. Dass wir aktiv und bewusst uns damit zufrieden geben, was Gott uns geschenkt hat. Ich denke an einen Freund aus unserer Gemeinde, den ich immer wieder bewundere, der auch oft hier im Gottesdienst ist, vielleicht sogar heute. Er lebt viel bescheidener als ich, er hat kein Auto, kein Haus. Aber ich bin immer wieder begeistert, mit welcher Freude und welchem Genuss er zum Beispiel einen Apfel essen kann. Ich wünschte, ich könnte das auch so. Er hat ein viel höheres Maß an Zufriedenheit und damit an Lebensglück, obwohl er äußerlich weniger hat. Ich habe es auch gemerkt, als ich vor 2 Jahren auf dem Jakobsweg unterwegs war und dann in diesem christlichen Kloster, das, was ich in meinen Satteltaschen hatte, hat mir gereicht. Ich brauchte nicht mehr. Das war eine eindrucksvolle Erfahrung. Klar, ich freue mich auch an den Dingen, die ich zu Hause habe und da ist viel, viel mehr als in den Satteltaschen. Aber ich habe gemerkt, das würde auch reichen. Und manchmal ging es schon mir so und habe es neulich auch von meinem Sohn gehört, dass du irgendwas toll findest bei Saturn oder Mediamarkt und dann gehst du zur Kasse und hast es in der Hand und dann hältst du nochmal kurz inne und sagst, hallo, brauche ich das jetzt wirklich? Und dann gehe ich zurück und lege es wieder weg. Oder online bei Amazon. Willst du es jetzt wirklich kaufen? Hier klicken? Dann denkst du, kann ich haben, muss ich aber nicht. Ne? Zufriedenheit. Mach Frieden mit dem, was da ist. Du brauchst es nicht wirklich. Von vielen Dingen gilt das so. Überleg dir das immer wieder neu. Maß halten. Zufrieden sein mit dem, was Gott uns schon geschenkt hat. Der Gegenbegriff aus den Todsünden in der kirchlichen Tradition ist der Luxus und die Gier. Und da stellt uns die Bibel warnende Bilder vor Augen. Der reiche Kornbauer, der plötzlich mehr hat, als er zum Leben braucht, viel mehr. Und statt dass er es teilt und weggibt an seine liebe Gemeinde, an die Geschwister, die es dringend gebrauchen können, baut er sich selber neue Scheunen. Und Gott sagt, du Narr, du Dummkopf, was machst du nur mit dem, was ich dir anvertraut habe? Wie kannst du nur so dumm sein? Mahatma Gandhi hat mal gesagt, die Erde hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. In unseren Herzen wohnt bei allen diese Gier. Und wenn es nicht die Kleidung ist, dann ist es vielleicht das Auto. Und wenn es nicht das Auto ist, dann ist es vielleicht das Smartphone oder das Surfboard oder was auch immer. Sich zufrieden geben, die Tugend des Maßhaltens in Gestalt der Armut, ist auch für uns aktuell. Das zweite Grundprinzip des Mönchtums ist die Keuschheit. Daran habe ich mich immer gestoßen, so könnte ich nie leben. Ich bin froh, und dass ich glücklich verheiratet bin. Aber ich habe, als ich bei den Benediktinern studiert habe in Jerusalem, habe ich ein Jahr mit ihnen studiert und habe ich einen jungen Mönch mal gefragt, hey, was bedeutet das für dich, Keuschheit? Und ich war ganz überwältigt von seiner Antwort, damit habe ich nicht gerechnet. Er sagt, in erster Linie ist es nicht was Negatives, ein Verzicht, sondern es ist etwas Positives, ein Gewinn, ein Freisein für Gott und Gottes Sache in dieser Welt. Das ist für mich Keuschheit. Es ist im guten Sinn auf eine Fokussierung, was das Allerwichtigste in meinem Leben ist. Bei Keuschheit geht es um Fokussierung. Ich habe das dann so ähnlich nochmal gesehen in einem meiner Lieblingsfilme, ganz großartig, von den Mönchen, die in Algerien gelebt haben und dort von Islamisten umgebracht wurden, der Film von Menschen und Göttern. Ganz toller Film. Und ein alter Mönch wird bei der Feldarbeit von einer jungen muslimischen Frau gefragt, ob er denn nicht auch mal verliebt war und auch eine Freundin haben wollte. Und da sagt der alte Mönch, doch, doch, aber dann habe ich eine größere Liebe kennengelernt. Aber dann habe ich eine größere Liebe kennengelernt. Aus Liebe zu Jesus hat er auf die Liebe zu einer Frau verzichtet. Davor habe ich Respekt. Für uns lutherisch, evangelisch bedeutet Keuschheit auch Fokussierung, nämlich auf den Ehepartner, den Gott uns schenkt. Auf ihn sollen wir uns konzentrieren mit unserer Liebe, unserer Verantwortung und unserer Treue. Zu dem Menschen, den Gott in unser Leben als Partner gestellt hat, bis der Tod euch scheidet. Für ihn sollen wir da sein und ihm treu sein und mit ihm Ehe in Liebe und Verantwortung leben, das ist die Keuschheit, die für alle Christen gilt. Ein schlimmer Irrweg, ich muss das auch sagen, ist das Zölibat in der katholischen Kirche, denn im 1. Korintherbrief heißt es, dass es ein seltenes Charisma ist, dass Menschen ehelos leben können. Und wenn man das, was selten für Einzelne von Gott gedacht ist, zur Pflicht für alle Priester macht, dann bringt das ganz schreckliche Früchte, das habe ich im Bekanntenkreis auch erlebt, auch unter Leuten, die eigentlich gute Priester geworden wären, aber die sehr verzweifelt sind in Alkoholismus oder Einsamkeit oder mit Lüge und Heuchelei leben. Und manche, die aus dem Dienst ausgeschieden sind, die auch gute Pfarrer gewesen wären. Im 1. Timotheusbrief heißt es ausdrücklich, ein Bischof, ein Gemeindeleiter soll mit einer Frau verheiratet sein. Gegen das Wort Gottes hält die katholische Kirche und Papst Franziskus an dieser Zölibatspflicht fest und hat damit viele, viele Priester in Not und Verzweiflung getrieben. Keuschheit in einer guten Weise, wo Gott sie schenkt, wo Gott einem die Freiheit, die freiwillige Freiheit von Ehe, von Sexualität, von Partnerschaft schenkt oder in Verantwortung und Liebe zu dem Ehepartner, den Gott dir gegeben hat. Armut, Keuschheit, Gehorsam. Gehorsam hat etwas damit zu tun, dass ich lerne, mich selbst zu überwinden. Dass ich merke, ich bin nicht der Mittelpunkt des Universums und was meine Natur mir gebietet, ist nicht immer das Gute. Ich bin kein Spielball meiner Wünsche und Triebe, sondern ich habe die Kraft, einer größeren Macht, einer größeren Aufgabe zu gehorchen. Ich denke, das gehört dazu. Es gibt auch ein großartiges Buch darüber, zum Erwachsenwerden, dass man Selbstbeherrschung und Disziplin einübt. Das Buch, was ich meine, heißt Lob der Disziplin von einem Herrn Bub, der lange das Seminar in Salem, ein Internat, geleitet hat. Lob der Disziplin. Ohne eine Härte zu sich selbst wird man kein gesunder, erwachsener Mensch. Ich habe das beim Sport gelernt. Ich habe das gelernt, wenn ich beim Eishockey hingeflogen bin und es wahnsinnig wehgetan hat und ich die Stöcke ins Gesicht und gegen den Körper gekriegt habe, aufzustehen, weiterzukämpfen für die Mannschaft, für ein größeres Ziel. Disziplin gehört zum Leben dazu. Und es gibt das beste Buch über geistliche Übungen von Richard Foster. Das heißt auf Englisch das Fest der Disziplin. Das meinte man, dem deutschen Markt nicht zumuten zu müssen, und hat das genannt auf Deutsch Nachfolge feiern. Aber in Wirklichkeit heißt das Fest der Disziplin. Celebration Discipline. Da übt er Menschen ein in das christliche Leben. Armut, Keuschheit, Gehorsam, Disziplin sind Facetten, sind Spielarten des Maßhaltens und der Besonnenheit, die der Geist Gottes in uns wirkt. Das ist mir besonders wichtig. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun, sondern der Heilige Geist wirkt in uns. Wie es im Galaterbrief heißt, Kapitel 5, Vers 16, lebt im Geist, dann werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Also lasst euch innerlich von Gott bestimmen, dann werdet ihr das nicht tun, was an Schlechtem auch in euch steckt. Wir müssen das immer wieder innerlich nachsingen. Mein ganzes Leben gebe ich dir, Herr Jesus Christus. Jesus, regiere mich. In mir selber ist nicht die Kraft und Stärke, meine selbstsüchtigen und zerstörerischen Neigungen zu überwinden, aber in dir ist diese Kraft, ist diese Besonnenheit, ist diese Disziplin. Also lebe nicht alles, was in dir steckt, sondern überwinde das Böse, das auch in dir steckt, in der Kraft des Geistes, den Jesus dir schenkt. Manchmal ist das auch ein harter Kampf. Wir müssen in der Kraft des Geistes die Werke des Fleisches töten, sagt der Apostel Paulus, unseren Eigenwillen in den Gehorsam Christi gefangen nehmen. Der zweite Grundsatz ist, es geht um das Bewahren der inneren Freiheit. Auch im Evangelium, das wir eben gehört haben. Dass Jesus so hart ist zu dem reichen jungen Mann, ist Ausdruck seiner Liebe. Jesus hat erkannt, das Herz dieses jungen Mannes hängt an seinem Reichtum. Und er sagt ihm, lass los, was dein Herz gefangen nimmt. Komm zu mir, damit du Freiheit findest. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft aufzwingen. Es geht beim Maßhalten, bei der Disziplin, bei der Selbstbeherrschung um die Freiheit. Lass dich nicht aus der Freiheit raustreiben. Ich lasse mich nicht regieren von eingeredeten Bedürfnissen. Ich lasse mich nicht regieren von der Diktatur meiner Wünsche und Triebe, nicht von der Diktatur des Mann, also von dem, was Mann angeblich alles tut und tun sollte, sondern ich stehe in der Freiheit, die Jesus mir geschenkt hat. Ich bändige meinen Leib und zähme ihn, sagt Paulus in 1. Korinther 9, damit ich diese Freiheit in Jesus bewahre. Besonnenheit, Disziplin, Maßhalten bedeutet nicht Genussfeindlichkeit. Gott schuf den Wein zur Freude für das Menschenherz, steht im Alten Testament. Jesus war oft bei Festen dabei und hat mitgefeiert. Christen sollten Weltmeister im Feiern sein. Es ist eine glaubwürdige Art, die Freudenbotschaft zu bezeugen. Und auch deshalb war mir unser Mitarbeiterfest so wichtig, dass wir das lernen, zusammen fröhlich zu sein, zusammen zu arbeiten, zusammen zu beten, zusammen zu feiern. Aber es gibt auch die andere Seite. Es gibt noch Wichtigeres als Essen und Trinken. So wie das Römerzitat, das ihr im Blättchen lesen könnt, wo drin steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist wichtiger als der Genuss. Und wir denken an die Geschichte von Esau, der sein Erstgeburtsrecht, ein Kind Gottes zu sein, verschleudert hat für ein Linsengericht, für eine kurzfristige, zeitliche Freude. Ganz ähnlich ist es in der Bibel mit dem Bereich der Liebe und Erotik. Sexualität wird in der Bibel und im Judentum überhaupt nirgends abgewertet. Das kam erst später von außen in die Kirche. Im Gegenteil, die Bibel feiert die körperliche Liebe als ein Geheimnis, als ein unergründliches Geschenk des Himmels für Ehepaare, für einen Mann und eine Frau, die den Bund der Ehe vor Gott schließen. Das Neue Testament verbietet den Paaren sogar die Enthaltsamkeit. Gott will das nicht. Das ist für manche Christen noch schwer zu verstehen. Johannes Hartl, den ich auf Facebook abonniert habe und der wirklich großartige Sachen geschrieben hat in letzter Zeit, der hat einen Post geschrieben über heiligen Sex. Und da hättet ihr mal die katholischen Kommentare aus seiner Kirche drüber lesen sollen. Aber wer das Hohe Lied im Alten Testament aufschlägt, der sieht das, dass das für Gott etwas Kostbares und Schönes ist, dass er in die Ehe von einem Mann und einer Frau gelegt hat. Allerdings, wir werden auch gewarnt vor Unzucht und Ehebruch, Sex ohne Verantwortung, Sex ohne Liebe, außerhalb der Ehe von Mann und Frau, das ist etwas, was uns von Gott trennt. Jesus hat da brutal harte Worte dagegen. Silvi hatte mir vorgeschlagen, als ich sie ins Blättchen gedruckt hat, dass ich die doch rausnehme, weil die so krass sind, so radikal. Ja? Jesus sagt, wenn Sexualität dich zum Bösen verführt, dann ist es besser, du hackst dir den Arm ab und du reißt dir das Auge aus, als dass es dich verführt. Ja? Kann man sowas noch vorlesen? Kann man sowas sagen? Darf man sowas in Gottesdienstblätter drucken? Muss man Jesus nicht zensieren, wenn er so radikal hart ist gegen Sex an der falschen Stelle? Maß halten, Disziplin, den richtigen Ort finden, den Ort, den Gott für uns bestimmt hat. Als letztes noch einen Punkt, der in der Gemeinde immer wieder wichtig ist. In der Bergpredigt, auch da, wo Jesus über diese Frage mit der Sexualität redet, da redet er auch gleich danach über Ärger und Konflikte in der Gemeinde. Und er redet von etwas, was ich von mir sehr gut kenne, denn wenn ich mich über etwas ärgere, dann stehe ich in der Gefahr, mich in diesen Ärger hineinzusteigern. Und dann geht der Ärger in mir auf wie so ein Hefeteig. Und ich kann ihn gar nicht loslassen, sondern ich steigere mich immer mehr hinein und mache am Ende aus der Maus einen Elefanten. Kennt ihr das? Manchmal sehen das Leute von außen. Sie kriegen mit, was? Du hast dich da über den Pfarrer geärgert und deshalb bist du seit 12 Jahren nie wieder in den Gottesdienst gegangen? Ist das denn ernst, wegen dieser Sache? Du hast dich über diesen Bruder in der Gemeinde geärgert und deshalb sagst du ihm nicht mehr guten Tag und vergisst ihm auf dem Weg? Das kann doch nicht wahr sein. Als Familie, wegen dieser Erbangelegenheit, wegen diesem Schrebergarten, redet ihr nicht mehr miteinander? Ein Außenstehender fässt sich an den Kopf und sagt, bist du noch ganz bei Trost? Du hast total das Maß verloren. Du bist total maßlos geworden in deinem Ärger. Wir müssen diesem Totalisieren, dieser Totalisierungstendenz im eigenen Herzen widerstehen. Jesus sagt, wenn du dich über einen anderen geärgert hast, dann sollst du ihn nicht verdammen als Idioten oder als Blödmann oder als Arschloch. Nein, er ist kein Idiot, nur weil er das mal zu dir gesagt hat. Nein, ich muss ihn nicht total ablehnen, sondern nur dieses eine Verhalten an ihm, das kritisiere ich. Und vielleicht irre ich mich sogar auch noch darin. Jesus sagt in der Bergpredigt, geh hin, rede mit ihm, sag ihm, was dich geärgert hat. Erlaube deiner Seele nicht, den Ärger wie einen Luftballon aufzublasen. Finde das angemessene Maß für deinen Ärger. Lass keine Bitterkeit und keine Feindschaft zwischen euch entstehen. Geht wieder aufeinander zu, vergebt einander, nehmt einander in den Arm und lebt in der Liebe, zu der Jesus euch berufen hat. Gott hat euch nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Lasst euch von Gottes Geist das richtige Maß in allen Dingen zeigen. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.